So, meine Lieben, Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn. WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo und willkommen hier im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Spots Entertainment. Und weil ich keine Voices in my head habe, rede ich nicht mit mir selber, sondern mit dem Marcel.
Ach, du bist echt?
Ja.
Damn. Das ist, ja. Für mich ändert sich gerade alles. Hallo.
Hallöchen. Und genau, wir sprechen über Backlash 2025, der erste Premium Live Event nach WrestleMania.
Und kam sehr schnell nach WrestleMania, oder?
2 Wochen.
Dachte ich mir doch, dass mir das sehr, sehr fix vorkommt, doch.
Ja, du hast 3 Wochen Shows nach WrestleMania quasi zum Aufbau.
Ja gut, manchmal reicht das ja auch tatsächlich. Also gerade wenn ich mir jetzt die Karte angucke, hat das ja funktioniert, ne? Aber genau. Fühlt sich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr kurzfristig an alles.
Und das Ganze fand statt in St. Louis, Missouri. In der Heimatstadt von Randy Orton. Und Wohnort. Geboren ist er in Tennessee, aber der kommt wohl aus St. Louis, genau. Und Pre-Show gibt's ja nicht viel zu sagen.
Hab ich nicht gesehen. Also von daher.
Da muss man ja auch nicht sagen. Das ist ja immer nur Laberababa. Und das Ganze ging denn los mit dem WWE United States Championship Match in einem Fatal 4-Way. Jacob Fatu traf auf Damian Priest, Drew McIntyre und L.A. Knight. Yeah. Für mich tatsächlich direkt Match of the Night. ich hatte halt wahnsinnigen Spaß mit. Und was sagt denn Marcel dazu?
Ja, genau das Gleiche wahrscheinlich, ne? Also irgendwie, die haben einfach direkt abgerissen. So, du hast halt auch wieder mal mehr Drew versus Damian, wo ich gesagt habe, boah, nee, gar keinen Bock mehr drauf. Aber so wie das zwischen den beiden auch mit dem dicken Spot geendet ist, so wird es halt zwischen den beiden jetzt auch nochmal weitergehen, wo ich mir sage, muss das wirklich sein?
Vor allem nach dem Streetfight bei WrestleMania.
Der hätte einfach Schluss sein müssen.
Ja.
So, die hätten gerne in 4, 5 Jahren jetzt mal die nochmal gegeneinander stellen können, wenn es halt gerade passt, ne? Aber warum denn jetzt schon wieder?
Oh, noch immer.
Warum könnt ihr nicht einfach mal einen Haken drunter machen? Ja, und dann haben wir das Debüt von Jeff Cobb, ne? Beziehungsweise JC Mateo, wie er wahrscheinlich heißen wird bei der WWE.
Oh, fuck. Sorry, ich musste. Oh, scheiße.
Ist alles okay? Soll ich einen Arzt rufen?
Ja, fast. Nee, ich hätte fast ein Stück, einen Glassplitter runtergeschluckt, habe ich gerade festgestellt.
Ja, also ich würde dann nochmal das Jugendamt anrufen. Die müssen dann nochmal was nachprüfen. Aber solange alles bei. Hä?
Puh, wie bitte? Ich bin erschrocken.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, so ein kleiner Glassplitter kann, glaube ich, nicht so viel Schaden anrichten, aber dass er überhaupt Schaden anrichten kann, ist schon nichts, worauf man Bock hat.
Gut. Weitermachen, Entschuldigung.
Ja, aber ungefähr genauso geschockt hat, waren auch wahrscheinlich das WWE-Publikum und Jacob Fatu, als Jeff Cobb nämlich debütiert ist. Und es für ihn eingegriffen hat, was er auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so geil fand.
Nee, also Fatu fand das nicht geil und du sagtest, ja, aber die Kommentatoren haben ihn auf jeden Fall mit Jeff Cobb angekündigt.
Ja, die haben auch jetzt bei der Raw, die jetzt gestern war, auch vom Bullet Club gesprochen. Als AJ Styles gegen Finn Balor gesprochen. Ja, sie waren beide mal die Lieder vom Bullet Club. Ich darf mal zurückspulen. War das gerade wirklich? Scheint nicht mehr komplett auf nein, alles auch sonst gibt's nicht.
Nee, das nicht. Und Was ich sagen muss, also wie gesagt, das, die haben sich da alle gut gegeben und zu dem Jeff Cobb-Ding. Was man mir erklären muss, warum stellst du Jeff Cobb jetzt wieder neben Solo? Er ist jetzt der Nächste nach Fatu, der den outscheint. Also, der ist im Gesamtpaket, genau wie Fatu, doch wieder 30 Mal besser als Solo. Warum stellst du Solo heute neben ihn? So, was willst du damit zeigen? Der ist so ein cooler Puppenspieler, dass er alle starken Leute neben sich hat, weil er selber ein Dulli ist? Verstehe ich nicht.
Ich weiß ja nicht, wie Jeff Cobbs Promofähigkeiten sind, ne?
Ja. Sind die von Solo so geil?
Nee, aber wahrscheinlich besser als jemanden wie Jeff Cobb, der halt in seiner Karriere gefühlt 3 Promos halten musste. So.
Ja, ist richtig.
Ne? Und deshalb kannst du ihn halt erstmal da halt so als Manager-mäßig hinstellen und dann früher oder später wird er dann halt auch sich gegen die stellen oder was einfach fürs eigenes unterwegs sein. Ne? Ne? Aber um nochmal auf das Match zurückzukommen, das war irgendwie lange Zeit erst war es ein Classic Four-Way, ne? Also dieses klassische immer 1-2 raus und man mixt hin und her. Und irgendwann war das einfach so 2 verschiedene 1-gegen-1, hatte ich das Gefühl.
So war es ja auch. Die haben sich alle Finisher erstmal ausgetauscht und dann haben sich, dann gab es ja diesen Claymore gegen Knight und dann hat Priest den Ref rausgezogen und dann hat er Drew McIntyre rausgezogen und dann gab es ja erst diesen Suplex in den Zeitnehmerbereich und dann sind die halt dann sind ja wirklich raus, wo es dann ja auch den South of Heaven Chokeslam durch die Tische gab und parallel dazu gab es dann die Einführung von Jeff Cobb, aber Fatu fand das absolut nicht cool.
Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sie da jetzt weitermachen werden.
Ja.
Aber bin ich auch das gespannt. Weiß ich wohl alles noch nicht.
Nö, aber das Match, das war super. Das hat Laune gemacht.
Yes, sir.
Dann ging es weiter mit dem WWE Women's Intercontinental Title Match. Genau, das muss ich sagen. Ich war bei der Card tatsächlich überrascht. So, gut, wir haben das WWE Undisputed Title Match im Main Event. Jey Uso geht zu Saturday's Main Event. Dafür hatten wir dann ein United States Title, ein Intercontinental Title und ein Women's Intercontinental Title. Die Tag Team Titel, die gibt's nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr beim Pay-Per-View. Mm. Und so gab's jetzt den Women's Intercontinental Title mit Lyra Valkyria, welche gegen Becky Lynch antrat und sich überraschenderweise durchsetzen konnte.
Definitiv, also ich habe damit nicht gerechnet.
Ich hab's gehofft und hatte es auch getippt, aber ich fand's gut. Auch wichtig für Lyra und
das Match. Du hättest sie halt sonst, wenn sie das nicht gewonnen hätte, sonst direkt wieder begraben. Und genau. Dafür gesorgt, dass sie halt niemals irgendwie diesen nächsten Schritt machen kann. Ne? Und das hast du halt dadurch verhindert, indem Becky halt das Match halt nicht holt.
Ja, vor allem du. Lynch hat's per Roll-Up gewonnen. Lyra hat's per Roll-Up gewonnen. Becky ist direkt nach dem Match, hat es den Disarmer wieder angesetzt. Alle sind wollten Lyra helfen, sie wollte nicht. Und dann gab's halt heute bei Raw eine gute Promo von Becky. Und ja. Das ist noch nicht das Ende. Und ich bin gespannt, ab welchem Punkt Bayley dazu kommen wird, wenn sie überhaupt nochmal kommen wird.
Wieso, wenn, ist sie verletzt, oder gehst du davon aus, dass sie entlassen
wird? Ja, keiner weiß, ob sie verletzt ist oder nicht. Sie ist ja, sie wurde ja quasi verletzt rausgeschrieben für diese WrestleMania-Ding, aber eigentlich ist sie was man so hört, man hört nicht viel, aber manche sagen, sie ist fit, manche sagen, sie ist nicht fit, aber, ja. Hm. Man hat sie vielleicht auch nur rausgeschrieben, weil Becky das wollte.
Ja, ich glaube, da ging es ja dann um die Storyline oder sowas. Ich meine einfach, dass die Idee da einfach geboren wurde, hey, wir könnten das so und so machen. Und dann hast du halt direkt danach eine große Storyline, also eine richtig wirklich große Storyline für Bayley mal wieder.
Ja, klar.
Ne, weil wenn sie jetzt returnt und gegen Becky geht, das ist ja dann deutlich mehr als dieses Halbgare gegen die Tag Team Champions.
Natürlich.
Ne. Klar, sie verpasst dadurch, hat dadurch Mania verpasst, aber... Also ich habe zumindest noch nie mitbekommen, dass Becky irgendwelche Attitude-Probleme hätte. Oder da in die Richtung unterwegs wäre.
Und, genau, aber es, wie gesagt, ich fand's auf jeden Fall gut. Und so kannst du weiterfahren. Und ich find's auch gut, so, dafür ist halt auch so ein zweiter Titel bei den Frauen wichtig, dass du halt so Leute in der zweiten Reihe weiterschleifen kannst, weil eine Lyra kann jetzt an dem Programm mit Becky einfach nur wachsen.
Ja, vor allem, du willst ja halt auf den, du hast halt, bei Männern hast du halt immer diesen Zwischenstep, mit den Men's United States oder Men's Intercontinental Championship, wo die halt schon mal einen Title Run haben konnten, auch wenn es ja meistens so kürzere Title Runs waren oder die nicht so präsent waren, aber sie hatten halt schon mal einen Title Run und konnten damit halt wachsen. Und das hast du bei den Frauen halt bis jetzt noch nicht. Deswegen, ich finde die Einführung gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass man einfach nur so, ja, ihr habt jetzt die auch gemacht hat und sich da vielleicht nichts Neues überlegt hat, aber das ist halt am Ende so, ja, ich hätte es halt anders besser gefunden oder mehr gefeiert. Aber zum Match, ich weiß nicht, ob du da schon großartig was zu gesagt hast. Ich fand tatsächlich, es war solide, aber irgendwie nichts Besonderes. So, ne, die haben mit so einem technischen Submission-Gedöns gestartet. Und irgendwie war es so ein bisschen, ja, sie wollten sehr, sehr viel, aber sie haben die Umsetzung nicht so ganz aufs Parkett bekommen. Und dazu war es halt dann auch noch viel zu lang. Ich weiß nicht, wie du das an der Stelle siehst.
Ich fand es auch viel zu lang mit 18:43. Das war das zweitlängste Match der Show. Das hatte eigentlich keine Notwendigkeit. Und, aber es, wie gesagt, es war solide, es war okay. Auch noch eins der besseren Sachen, aber jetzt auch nicht überragend.
Oh. Also, ne, laut Cage-Match ist tatsächlich das Match of the Night. Also,
ja. Nee, da fand ich den... Kann ich verstehen, dass Leute das vielleicht besser fanden, aber ich persönlich fand den Opener halt dann doch angenehmer.
Ja, ich habe das Gefühl, beim Opener hat halt die Umsetzung und alles, was sie sich vorgenommen haben, hat alles richtig so funktioniert und war halt nicht so holprig. Nope. Stille im Podcast ist eigentlich nie so eine gute Idee. Ich weiß nicht.
Entschuldigung, ich habe kurz vergessen, dass ich moderiere.
Und ich war ganz so, ja, okay.
Und, Entschuldigung, ich war, für mich ist auch schon die sechste Stunde.
Das ist mein Spruch.
Weiter ging's mit dem WWE Intercontinental Championship.
Ich bin übrigens dafür, dass wir das ganz klar als Men's Intercontinental Championship. Stimmt, bloß einfach so, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, das ist der Women's World Title, ja, aber der Men's Title ist einfach nur der World Title. Finde ich irgendwie klar. Weird.
Nee.
Der aber offiziell ist es aber tatsächlich einfach nur der Intercontinental Title.
Genau. Der WWE Men's Intercontinental Championship. Men's. Dominic Mysterio traf auf Penta und das ging 9 Minuten, das war solide. Der Judgment Day hat eingegriffen. Dullis bleiben halt Dullis. McDonough hier, unser JD McDonald, der wieder fit ist. Der hatte Penta festgehalten und Baylor wollte da mit dem Stuhl zuschlagen, hat der Ref gesehen. Dann muss das Judgment Day bitte gehen. Raus aus dem Spielparadies und das war so das und da sonst war das halt grundsolide. Es hätte halt auch bei einer Raw stattfinden können, das Ding. Und Baylor tauchte dann irgendwann den Ref nochmal ab und dann kam El Grande Americano und hat Penta den Headbutt verpasst Und dann gab es halt einen Frog Splash von Rey Mysterio zum Sieg. Und ich hätte mir da klar schon Ehren. Klar, Rey Mysterio ist der Heel, ist der, ne, mit seiner Gruppe und so.
Dominik aber, übrigens.
Ja, meine ich doch, Mann.
Kannst ja gleich Schlafi-Schlafi machen.
Ja, mach ich auch gleich.
Mein Kati, Fall, ne, Dom.
die schläft, glaube ich, schon. auf jeden Fall, nee, Dominik hat dann gewonnen. Und ja, also wie gesagt, es war so solide. Für mich ist das immer noch eine Trotteltruppe da, der Judgment Day. Und ich warte einfach nur, wenn Dominik und Baylor sich in die Haare kriegen und meines Erachtens dann Dominik face-turn wird gegen Baylor. Weil ich sehe nicht, dass Baylor gegen die face-turnt, sondern eher andersrum.
Na, ja, jetzt sagen wir so, er hat ja gezögert, als bevor er mit dem Stuhl zugeschlagen hat, ne?
Ja, ja.
Deswegen, also das kann man schon so ein bisschen als Face-Turn sehen.
Klar.
Und, aber das Schöne ist halt, du kannst halt in beide Richtungen erzählen an der Stelle.
Richtig. Und genau, bei Raw gab es dann auch Styles gegen Baylor. Da kommen wir gleich noch zu. Wie fandst du das denn?
Das war ein grundsolides Match. Ne? Hatte so ein paar schöne Lucha-Spots, so, die sie mit eingewoben haben. Das hat ganz gut funktioniert. War halt der obere Durchschnitt, sag ich mal. Ne? Das, da ist halt ein Penta, der halt Weltklasse ist, und Dominik Mysterio, der mittlerweile einen guten Job macht. Ne? Also,
der hat sich von der Witzfigur gut entwickelt. Von einer Witzfigur, von wo du sagst, der ist viel zu früh reingekommen, zu, ja, mittlerweile der hat seinen Platz gefunden.
Ja, ne? Und du hast halt auch jetzt durch dieses Match ganz gut den Split hinbekommen, dass halt Dominik Mysterio was Neues anfängt, wahrscheinlich halt Judgment Day intern, dass endlich diese Gruppierung aufgelöst wird, weil das hat halt mittlerweile sich einfach totgelaufen. Was hat doch jede Woche die gleiche Scheiße ist. Und halt Penta, der ja gegen El Grande Americano jetzt irgendwie was haben wird. So, das hast du halt damit ganz gut hingekriegt. Und viel mehr war es halt auch einfach nicht.
Nee, eben. Also, genau, viel mehr war es nicht. Und es war von der Länge auch in Ordnung. Und ja, was von der Länge nicht in Ordnung war, war das Match danach, der Co-Main-Event. Es gab Gunther gegen Pat McAfee.
Die hätten wahrscheinlich beide einfach die Länge tauschen müssen.
Yo, das und Holy Guacamole, dieses Match. Es war viel zu lang. Der Ansatz dieser Matchführung war komplett falsch.
Okay. Warum?
Warum zu Fick ist Pat McAfee einem Gunther plötzlich ebenwürdig? Pat McAfee ist an sich ein Kommentator, hatte bis jetzt 9 Matches in 5 Jahren. 8 Matches in 5 Jahren. Und das sehe ich halt tatsächlich nicht, dass er da so teilweise die Chops wegsteckt, als wäre es nichts, oder Gunther dann versucht auch mal zum Tappen zu bringen. Das war mir irgendwie, also für mich wäre es perfekt gewesen, 5 Minuten, Gunther hätte Pat McAfee kaputt gemacht, fertig.
Ich sehe es nämlich ein bisschen anders. Also klar, ne? Ich habe es eben schon gesagt, wenn das Ding 9 Minuten 17 geht und dafür das Intercontinental Chip 14 Minuten geht, wäre das besser gewesen. Aber ich fand tatsächlich echt cool erzählt von den beiden. Also die haben das gut hingekriegt, finde ich. Dass Gunther halt die meiste Zeit mit Pat McAfee spielt und er sich halt immer mal wieder so kleine Momente hat, wo er sich wehren kann, wo er vielleicht mal so einen Hype-Up-Moment hat. Aber es halt letzten Endes halt trotzdem ein ungefährlicher Sieg war.
Klar,
weil er halt, also er hat doch nicht dieses, gefährlich werden kann.
Nee, er hat natürlich gezeigt, dass er halt so ein guter Bully ist, wie ich hier gerade in einem Kommentar lese zu dem Ding. Aber wie gesagt, wäre es kürzer gewesen, wäre es vielleicht besser gewesen, aber in dem, was es war, gefiel es mir leider nicht. Und ja, dass Michael Cole da noch sich eingemischt hat, passte. Und das, was ich dann irgendwie nicht verstanden hatte, dass Gunther dann irgendwie noch so halb Pat McAfee noch so Respekt gezollt hat.
Ja, das war irgendwie unnötig dann am Ende.
Aber weißt du, auch nicht so Hand gegeben, sondern so, ja, mit ne, diese Geste, diesen Handschwung, ja, cool. So, tschüss. Und ja, er hat jetzt auch bei Raw gesagt, ja, Jey Uso, nächste Woche verteidigst du deinen Titel bei Saturday's Main Event und danach bin ich dran.
Rematch!
Und ja, mal gucken, wie das dann ausgehen wird. Und ja, von der nächste Pay-Per-View ist ja dann auch Money in the Bank.
Ja.
Und das ist am 7.6., also in 3 Wochen. Genau. Stimmt, zusammen mit Worlds Collide. Und ja, also da wird es dann wahrscheinlich das geben, weil ich denke nicht, dass beide Money in the Bank Match sein werden. Gut, Jay als Champion sowieso nicht, aber Günni denke ich auch nicht.
Ich hoffe aber ganz, also ne, wir sind ja beide nicht so die größten Fans davon gewesen, dass Jay Uso diesen Titel gewonnen hat. Aber ich hoffe nicht, dass sie ihn einfach direkt wieder zurückgeben.
Das denke ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwer noch eingreift und sei es ein Rollins, sei es ein Bron Breakker, keine Ahnung. Und ich denke, dass er spätestens bei SummerSlam, dass Jay den Titel da auch abgeben wird. Und denkt dran, SummerSlam sind dieses Jahr auch 2 Tage. Muss ja 2 Tage füllen.
Juhu.
Und
ja. Lass mal was richtig Unnötiges machen, was keiner braucht. Holt mal Bier.
Ja, dazu habe ich eine schöne Statistik gelesen, heute. Die Nummern von Stadionshows der WWE seit 2017. Von 2009 zu 2016 hatte die WWE nur immer eine Stadionshow, das war WrestleMania.
Reicht ja auch eigentlich.
Ja, 2017 hatten wir 2, 2018 hatten wir 2, 2019 hatten wir schon 4. 2020 hatten wir nur eine, weil Covid, klar. 2021 hatten wir 3, aber ja auch nur so mit halber Auslastung und so Geschichten. 2022 hatten wir 7, aber ja auch nur so mit halber Auslastung. 23, 5. 24-7 und dieses Jahr sind wir schon bei 11.
What the fuck? Waren wir denn jetzt schon 11 Shows gemacht? Also.
Nee, nicht 11, also es werden 11 Stadionshows dieses Jahr.
Ja, Moment, ja gut, wenn du sagst, zweimal WrestleMania, zweimal SummerSlam, dann hast du in
Der Rumble war im Stadion.
Stimmt, der auch. Ja, wie gesagt, diese Shows, die sie in Pervert da in Australien haben.
Genau, dann die, wie heißt der Bums? Ich habe seinen Namen vergessen.
Wahrscheinlich
auch die Survivor Series wird jetzt auch eine Stadionshow.
Ich weiß nicht, was mit den Saudi-Dingern ist, ob die eine Stadionshow sind.
Gut, ja, Money in the Bank ist keine Stadionshow, das ist eine normale Halle. Aber genau, ja, stimmt. Saudi ist auch eine Stadionshow, richtig. Australien auch. Klar, dann kommt das halt zusammen.
Naja, ob es das braucht in der Fülle, weiß ich nicht.
Also ich würde sagen, nee, aber ja.
Ich habe vorhin mit unserem Kumpel Drew geschrieben, weil ich mir ist wieder eingefallen, dass die im UK auch eine Universal Studios bauen.
Yes, für 2031.
Ja, 2026 soll auf jeden Fall der Start sein der Bauarbeiten.
Genau.
Das ist auch so viel zu lange. Ey, mach das doch schnell. Und da habe ich dann auch so ein bisschen so die Spinnerei vom ESA, montags rüber, dann hast du da 3 Tage Park, dann fährst du nach London weiter und hast dann halt AEW-Wochenende. Und dann meinte auch so, ja, soll ja nächstes Jahr auch wieder All-In geben, weil ich mir nicht sicher war, ob AEW wieder geht, nach London geht. In der Zukunft oder ob sie das dann weglassen. Aber weiß nicht, ob das dann wieder unbedingt eine Stadionshow sein muss, zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, irgendwann hat sich lutscht sich das halt aus, macht auch Stadionshows lieber da, wo es halt sonst nie welche gibt. Aber ich glaube, damit sind wir dann auch mit dem Stadionshow-Thema erstmal durch.
Genau, aber das wollte ich gerade nur angesprochen haben, weil es mir auffiel und einfiel. Genau. Wie gesagt, zu Gunther und Pat haben wir ja soweit auch alles gesagt, oder?
Ja.
Und dann geht es in den Main Event. John Cena, Randy Orton, 27 Minuten 50. Marcel.
War am Ende eher langweilig, wa? Also, ich habe auf jeden Fall schon von beiden deutlich Besseres gesehen. Es war jetzt keine Katastrophe wie das Mania-Match von Cena. Aber es war so irgendwie... Wie viele Finisher dürfen es sein? Haben wir noch andere Moves als Finisher? Nö. Nö, dann irgendwie, glaube ich, mindestens zwei Ref-Bumps. Einer davon, wo Cena ihn aus Versehen mit dem Gürtel einen überbrät. Cena, der irgendwie durch den Announce-Table und durch den Tisch geballert wird. Oh. Und ganz random eine Art Truth, der plötzlich auftaucht und Cena vor dem Punch schützt. Na gut, Art Truth doing Art Truth things.
Aber ganz ehrlich, warum zum Fick wird ein Artruth, der eigentlich nur noch ein Dulli ist in seinem Charakter und nur noch verwirrt, warum wird er jetzt zu einer Schlüsselfigur in John Cenas letztem Run und in seinem letzten Jahr? Klar, er hatte erst gegen Cena zu Smith geturnt damals, ne, Little Jimmy, bla bla, der Quatsch ist aber jetzt auch schon 10, 12 Jahre her. Ich fand das Match, ich muss sagen, das war halt ein reines Finisher-Gespamme. Ich bin mit dem Zählen irgendwann gar nicht mehr hinterhergekommen. Es gab schöne Konters, also was ich halt bei Orten mag beim RKO, das ist so ein geiler Finisher, du kannst ihn aus allem machen.
Ja. Das ist ja auch dieses RKO out of nowhere funktioniert halt auch einfach.
Genau, und ne, Cena will irgendwie den zweiten Attitude Adjustment zeigen und er beim Runterlassen gibt's einfach ein RKO und beide liegen auf dem Boden, weil ich so, das ist cool. Aber sonst plätschert er so vor sich hin und ich sag's, wie es ist. Ich hab da jetzt auch keinen Bock drauf, dass jetzt jedes Cena-Match mit einem, einfach mit einem Beltshot, mit einem Lowblow und einem Beltshot endet, weil ganz ehrlich, ja, Heels Cena, aber das ist wieder so dieses WWE-Ding. Guck mir, ist jetzt Heel, er kann nichts anderes. Und, ja.
Es ist halt so einfach, ne? Man macht es sich halt wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr einfach. Und da kann man auch ein bisschen mehr draus machen. Also das Cena als Heel finde ich erstmal eine geile Sache. Definitiv. Hat man irgendwie seine ganze Karriere drauf gewartet. Jetzt ist das und jetzt macht man halt so eine Scheiße dagegen. Ne? Du hast auch Arschstufe erwähnt. So, warum muss das passt halt nicht. Lass den doch weg. Lass ihn doch weg, lass dieses Match irgendwie nur 20, 23 Minuten gehen, statt 27. Und dann hast du da auch ein deutlich besseres Match in meinen Augen.
Ja. Also, ne, ich bin ja manchmal, holt mich dieser WWE Main Event Stil ab, aber in dem Fall nicht. Und ich habe halt wirklich Sorge, dass jetzt jedes Cena-Match so wird.
Nee, die müssen auf jeden Fall irgendwie nochmal wieder einen neuen Twist reinkriegen.
Weil dann bin ich aber raus, wirklich. Und ja, aber das war tatsächlich das war aber tatsächlich vom Backlash. Yes, sir. Bei Cage Match hat er eine 6,66 und der würde ich tatsächlich mitgehen.
Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Auch wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel Gunther gegen McAfee ein bisschen besser fand als andere. Dafür fand ich ja zum Beispiel das Women's Intercontinental Championship Match ein bisschen schlechter als die meisten. Von daher ist das, glaube ich, eine Gesamtbewertung, bei der man mitgehen kann.
Auf jeden Fall. Genau, wie gesagt, wir hören uns dann bei Sports Entertainment wieder, wenn es um WWE bzw. NXT Battleground geht, welcher schon nächste Woche Sonntag ist.
Oh.
Und da gibt es bis jetzt Joe Henry gegen Trick Williams für den TNA-Title, Stephanie Vaquer gegen Jordan Grace und Oberfemi gegen Miles Bourne. Und das ist das, genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody.